Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Den besten Lehrer Deutschlands stellen wir Ihnen heute vor. Und das nicht nur, wenn es nach seinen Schülerinnen und Schülern geht, sondern auch nach einer renommierten Fachjury. In Berlin wurde heute der Deutsche Lehrkräftepreis verliehen. Einer der Preisträger ist bei uns zu Gast und verrät unter anderem, wie spannender Matheunterricht geht. Außerdem mentale Gesundheit im Studium, wie mehrere Hochschulen das Wohlbefinden verbessern wollen und ein Update zu den pro-palästinensischen Demonstrationen auf Unicampussen in den USA. Das sind unsere Themen heute bei Campus und Karriere. Ich bin Elena Hong, herzlich willkommen. Normalerweise werden Noten von Lehrerinnen und Lehrern vergeben. Beim Lehrkräftepreis, da ist es andersrum. Da dürfen Schülerinnen und Schüler ihre Lehrer bewerten und besonders beliebte und engagierte Lehrkräfte nominieren. Heute wurden in Berlin zum 15. Mal die besten Lehrerinnen und Lehrer Deutschlands ausgezeichnet. 10 Lehrkräfte, 3 Schulleitungen und 5 Lehrkräfteteams. Und einer der Preisträger ist jetzt bei uns am Telefon, Florian Hansen. Er unterrichtet Mathematik und Gemeinschaftskunde an der Hannah-Arendt-Schule in Flensburg. Schönen guten Tag.
Hallo Frau Hong. Hallo.
Engagiert, kreativ, macht seinen Beruf zur Berufung. Das sind die Attribute, mit denen Ihre Schülerinnen und Schüler Sie vorgeschlagen haben für die Kategorie ausgezeichnete Lehrkräfte. Was machen Sie anders als Ihre Kollegen?
Also ich glaube, ich mache nicht viel anders als viele Kollegen in ganz Schleswig-Holstein oder überall in Deutschland auch. Ich hatte vielleicht nur das große Glück, so großartige, engagierte Schülerinnen und Schüler zu haben, die mich dann auch vorgeschlagen haben, und dann, dass ich dann auch noch ausgewählt wurde, ist natürlich ganz großartig. Was mir persönlich da immer ganz wichtig ist, dass ich die Schüler abhole, wo sie sind. Das heißt, ich nehme sie als Menschen und versuche mit denen auf Augenhöhe zu interagieren und mit denen einfach zusammen Unterricht zu gestalten.
Mhm. Zuletzt hat die PISA-Studie ja gezeigt, dass die Motivation deutscher Schülerinnen und Schüler gerade in der Mathematik eher niedrig ist. Da fehlt oft der Bezug zur Lebenswelt. Jetzt ist das Feedback eines ihrer Schüler, ihre Begeisterung für neue Technologien machten auch die unerträglichsten Mathestunden lehrreich und spannend. Herr Hansen, wie geht spannender Matheunterricht?
Ja, ist eine gute Frage. Wenn ich das wüsste, dann würde ich Ihnen das verraten. Also vielleicht ist eine kleine Kunst daran zu versuchen, wenn Mathematik ein Stück Welt beschreiben kann, das doch auch im Unterricht zu holen, sei es nun ein großes oder ein kleines Beispiel, und dabei eben auch Digitalität zu benutzen, also ob wir jetzt mit Tablets arbeiten oder am Smartboard, und dann versuchen, Mathematik irgendwie sichtbar zu machen und auch die Schüler zu motivieren und Schülerinnen zu motivieren, Mathematik zu erleben und auch zu entdecken. Also es gibt ja durchaus einige Bereiche, wo Mathematik in unserer Umwelt immer jeden Tag eine Rolle spielt.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel für uns?
Ein Beispiel wäre vielleicht die Corona-Pandemie. Das war immer ein großes Beispiel. Wenn in Nachrichten über exponentielles Wachstum gesprochen wurde, dann war es natürlich auch so, dass mit dem Unterricht darüber gesprochen, was bedeutet das eigentlich? Kann man sowas mathematisch beschreiben? Und was ist exponentielles Wachstum? Also das war sicherlich ein sehr gutes Beispiel, um zu sehen, Mathematik passiert immer. Und was bedeutet das eigentlich im Unterschied vielleicht zu anderen Wachstumsformen? Oder das heißt auch nur, es geht auch schon los mit dem Wasser, was aus dem Wasserhahn kommt. Was beschreibt das? Kann man das mathematisch beschreiben? Mit welcher Geschwindigkeit das da rauskommt? Das sind so die Kleinigkeiten. Und man sieht auf einmal, okay, ich kann Alltagsphänomene mathematisch beschreiben, und der ein oder andere findet vielleicht tatsächlich am Ende seiner Schullaufbahn Gefallen daran und möchte das fortführen.
Sie haben sich ja erst mit 30 Jahren entschieden, Lehrer zu werden und ein Lehramtsstudium zu beginnen. Davor haben Sie eine Banklehre gemacht. Hilft dieser berufliche Hintergrund auch vielleicht ein bisschen bei diesem Thema Lebensweltbezug?
Also man hat sicherlich den großen, oder ich sehe für mich da den großen Vorteil, dass ich mich selbst ganz gut einordnen kann, welche Bedeutung das, was ich vermittle, für später hat, weil ich eben weiß, was die Schülerinnen und Schüler eventuell nach der Schulzeit machen. Ich war sozusagen selbst in meiner freien Wirtschaft unterwegs und weiß, welche Inhalte Bedeutung haben können und welche nicht. Und das geht dann natürlich auch über die Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler erwerben, deutlich über den Matheunterricht hinaus, was natürlich nur ein kleiner Baustein ist, was wir den Schülerinnen und Schülern da jeden Tag mitgeben.
Ein Argument, das ja auch im Zusammenhang mit den PISA-Ergebnissen genannt wurde als Begründung für die schlechten Ergebnisse, ist die Heterogenität. Die Schülerschaft hat sich in den letzten Jahren stark verändert, ist diverser geworden. Jetzt sind Sie ja an einer Berufsschule, das stelle ich mir sehr heterogen vor. Ist das also vielleicht gar kein Hindernis, sondern nur eine Frage des Umgangs?
Selbstverständlich. Also sicherlich ist es eine Herausforderung bei der Planung und Durchführung von Unterrichten. Man muss natürlich viel mehr Faktoren berücksichtigen. Und wenn die Schülerschaft dort so unterschiedlich ist, muss man einfach das im Blick haben. Aber ich glaube, es hat auch viel mehr Vorteile als Nachteile, wenn es jetzt über den Mathematikunterricht hinaus im Bereich Gemeinschaftskunde über gesellschaftliche Themen geht, die wir diskutieren. Dann haben wir ein wunderbares Abbild der Gesellschaft eben im Klassenzimmer und können das quasi live diskutieren, was die Schülerinnen und Schüler umtreibt, und haben so viele verschiedene Meinungen, die wir dann gar nicht über Umwege uns ins Klassenzimmer holen können. Das ist, glaube ich, ein unschätzbarer Vorteil, den wir an einer Berufsschule oder wir mit Schülerinnen und Schülern haben, die aus so vielfältigen verschiedenen Herkünften kommen.
Man merkt Ihnen an, dass Sie motiviert sind, aber die Rahmenbedingungen für Lehrer, Lehrerinnen sind ja zurzeit nicht ganz so einfach. Wenn wir uns angucken, wie hoch die Arbeitsbelastung ist zum Beispiel oder den Personalmangel auch bei der Ausstattung, da gibt es ja große Unterschiede auch an Schulen. Was ist so die Baustelle im Bereich der Bildung, die aus Ihrer Sicht am größten ist? Wo müsste die Bundesregierung dringend was tun?
Also das war hier auch bei einigen Reden heute Thema. Es wäre fantastisch, wenn wir diese Digitalität noch weiter vorantreiben können, dass das eben nicht Ausnahmen sind, sondern zur Regel wird, und natürlich dieser Bürokratieabbau, der so drumherum immer wirklich sehr viel Zeit verschlingt und irgendwie dann die Sicht versperrt auf das, was ich ja eigentlich immer machen wollte, nämlich unterrichten. Und das wäre schön, wenn ich dafür noch mehr Zeit hätte und weniger Zeit mit anderen Dingen drumherum verschwenden muss.
Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
Es ist natürlich wirklich eine unglaubliche Wertschätzung. Ich bin ja total überrascht. Ich wusste davon ja auch nichts. Und langsam sickert das auch so durch, dass das jetzt gerade wirklich passiert. Und hier mit den ganzen anderen Preisträgerinnen und Preisträgern zusammenzustehen und darüber zu reden, was Unterricht ausmacht und was Schülerinnen und Schüler einen auch jeden Tag zurückgeben, das ist schon schön, dass das sichtbar wird und ich eben stellvertretend für so viele tolle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich auch zusammenarbeite, hier diesen Preis dann bekommen habe.
Florian Hansen sagt das, Lehrer für Mathematik und Gemeinschaftskunde an der Hannah-Arendt-Schule in Flensburg und Gewinner des Deutschen Lehrkräftepreises, der heute in Berlin verliehen wurde. Live bei uns im Bildungsmagazin. Ganz herzlichen Dank, Herr Hansen.
Vielen Dank, Frau. Auf Wiedersehen.
Und ein weiteres Siegerprojekt, das heute ausgezeichnet wurde, das stellen wir Ihnen gleich vor. Neben herausragenden Lehrerinnen und Lehrern und Schulleitungen wurden heute beim Deutschen Lehrkräftepreis auch innovative Unterrichtskonzepte ausgezeichnet. Und der dritte Platz, der ging an Barbara Haas vom Gymnasium Feuchtwangen in Bayern. Sie hat mit Schülerinnen und Schülern zweier Ethikklassen einen jüdischen Friedhof besucht. Es ging dabei um die Schicksale von 60 Jüdinnen und Juden, die ab 1939 aus dem Ort Schopfloch deportiert und ermordet wurden. Aus diesem Unterrichtsprojekt entstanden ist eine Gedenkstätte für diese Holocaust-Opfer und ein Begleitkanal auf Instagram. Annalena Sippel hat sich das Projekt für uns zeigen lassen.
Es war ein ganz besonderer Tag im vergangenen Juli für die Ethiker des Feuchtwanger Gymnasiums und ihre Lehrerin Barbara Haas. Bei einer großen Feier wurde der Gedenkstein für die 60 Holocaust-Opfer von Schopfloch enthüllt. Lange hatten sie dafür gekämpft. Ein besonderer Moment, erinnert sich die Lehrerin.
Und dann schüttet es aus allen Eimern. Es hat geschüttet, als ob man den Eindruck gehabt hätte, es klingt vielleicht jetzt sentimental, aber viele haben es auch so gesehen. Die 60 Holocaust-Opfer, die haben geweint. Total emotional. Wir waren batschnass von oben bis unten, aber waren alle danach sowas von erfüllt, würde ich beinahe sagen.
Alles begann mit einem Besuch auf dem jüdischen Friedhof in Schopfloch. Die Schülerinnen und Schüler recherchierten zu den Familien der Holocaust-Opfer. Sie verewigten ihre Geschichten auf dem Instagram-Account Verwehrte Steine. Eine Aktion brachte die nächste ins Rollen, sagt Schülerin Joana Lehr.
Ich glaube, dadurch, dass man dann sich auch mit so vielen Einzelschicksalen beschäftigt hat, hat sich dann einfach dieses Interesse wirklich etabliert. Und man hatte auch einfach das Bedürfnis, diese Aufklärung zu schaffen und wirklich dieses ehrenvolle Erinnern irgendwie zu garantieren.
Ein Schicksal lässt die Jugendlichen aufhorchen. Der Name Sigrid Strauß.
Bei ihr ist uns aufgefallen, wir haben gar kein Sterbedatum von ihr oder keinen Sterbeort. Was ist mit ihr passiert?
5 Jahre Konzentrationslager überlebte Sigrid Strauß, auch einen Todesmarsch. Die Schüler konnten sie in New Jersey in den USA aufspüren. Und Lehrerin Barbara Haas organisierte ein virtuelles Aufeinandertreffen.
I wanted to ask how it feels to have so much.
They would use later on for working. So that was our only good luck. I was 16 when I went to Auschwitz.
Ein besonderes Interview findet Schüler Moritz Brunner.
Und da haben wir eben über ihre ganze Lebensgeschichte eben etwas erfahren. Und das war sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr rührend auch für uns. Und das hat uns auch nachträglich geprägt.
Denn für Barbara Haas und ihre Ethiker ist das Erinnern noch lange nicht vorbei. Im November steht eine neue Enthüllung an. An den ehemaligen Wohnhäusern der Schopflocher Holocaust-Opfern sollen dann kleine Gedenktafeln angebracht werden.
Dass wir da noch so Erinnerungstafeln anbringen, wo einfach Informationen zur Familie sind, dass eben diese Namen nicht vergessen werden und auch deren Geschichten und was sie sonst in ihrem Leben gemacht haben. Und ich glaube, auch im Nachhinein werden wir auf jeden Fall, was das Thema angeht, weiterhin aktiv bleiben. Also ich denke, da kann ich für uns alle sprechen.
Sagt Schülerin Joanna. Das ehrliche Interesse der Jugendlichen, für Lehrerin Barbara Haas das wohl schönste Lob.
Die Schüler spüren einfach, wie du als Lehrer tickst. Und wenn die Schüler sehen, du brennst für die Materie und du weißt, sie für sie auch attraktiv zu machen, das macht sie glücklich und das macht mich auch glücklich.
Begeistert von allem, was die Jugendlichen und ihre Lehrerin auf die Beine gestellt haben, ist auch Schulleiter Joachim Stang.
Da ist man selbstverständlich stolz. Also das macht schon was mit einer Schule. Und diese Recherche, die da betrieben wurde, ist nicht so, dass man sagt, ich schaue da einfach mal ins Internet bei Wikipedia und schon habe ich alles, sondern das ist schon intensive Arbeit, die da vollbracht werden muss.
Viel Arbeit liegt schon hinter Ihnen. Aber ebenso viele Möglichkeiten liegen noch in der Zukunft. Denn auch die jetzigen Ethikklassen wollen an dem Projekt weiterarbeiten.
Wir haben was erreicht. Wir haben es geschafft, dass 60 jüdische Holocaust-Opfer dem Vergessen entzogen wurden. Und das macht mich extrem dankbar.
Ihr seid nicht vergessen. Das Unterrichtsprojekt aus Bayern, das heute ebenfalls mit dem Deutschen Lehrkräftepreis ausgezeichnet wurde. Lernen hängt nicht nur von engagierten Dozierenden ab. Es gibt noch viele andere Faktoren, auf die es ankommt, auch im Studium. Prüfungen, Stress, die Frage nach der Finanzierung, all das kann die mentale Gesundheit junger Menschen stark belasten und sich dann eben auch auf die Lernfortschritte auswirken. Das Wohlbefinden im Studium steigern, dieses Ziel hat sich die European University for Wellbeing zur Aufgabe gemacht. Eine Allianz aus 11 Hochschulen, mit dabei zum Beispiel Florenz, Birmingham, Budapest oder auch Köln. Wie genau das funktioniert, das hat sich Isabel Stier angeschaut.
Kaspar Floßdorfs Jurastudium ist anspruchsvoll. Regelmäßig verzichtet der Kölner Student auf Verabredungen und Partys, um sein Lernpensum im 4. Semester zu schaffen. Auf seine mentale Gesundheit achtet er aber auch in stressigen Zeiten.
Kontakt zu meiner Familie, Beziehungen, aber auch Freundschaften und Sport, dass ich da so ein Konstrukt habe, wo ich weiß, ich kann mich darauf verlassen und irgendwie, da bin ich hier in Köln safe.
Eine Befragung des Bildungsministeriums aus dem Jahr 2021 zeigt, dass fast die Hälfte aller Studierenden gestresst ist und sich mehr als 40% überlastet fühlen. Die Europäische Hochschulallianz University for Wellbeing will dem etwas entgegensetzen. 2020 haben sich 11 europäische Hochschulen zusammengetan, um das Wohlergehen von Studierenden und Lehrenden an ihren Universitäten zu erforschen und zu verbessern. Koordiniert wird die Allianz von der Kölner Universität. Das Programm ist vielfältig und wird stetig erweitert. Jegliche Auseinandersetzung mit dem Thema Wohlergehen ist erwünscht. Aktuell bieten die beteiligten Hochschulen regelmäßige Online-Vorlesungen an. Studierende können Sommerkurse an einer Partneruniversität belegen oder an ihrer Heimatuniversität selbst aktiv werden. Das Angebot in Köln wird sowohl von Lehrenden als auch von Studierenden organisiert. Zu Beginn des Sommersemesters gibt es einen Workshop mit dem Titel »Wie komme ich gut durch mein Studium?« Philipp Noack, der freiberuflich in der Bildungsarbeit tätig ist, motiviert die Studienanfänger dazu, ins Gespräch zu kommen.
Ihr seid herzlich eingeladen, alle zu diskutieren. Ihr dürft auch gerne Position einnehmen, also vertretet gerne das, wofür ihr steht. Ihr dürft aber auch gerne einfach mal so argumentieren oder Argumente in die Debatte einbringen, die ihr vielleicht immer mal wieder so hört. Der erste Satz ist, und es war wirklich schwer, ihn zu gendern, jeder ist seines ihres Glückes Schmieden.
Ende 2023 wurde an der Technischen Universität Dresden eine Studie durchgeführt, aus der hervorgeht, dass hohe zeitliche und geistige Anforderungen im Studium mit einer schlechteren Gesundheit einhergehen. Eine bessere Gesundheit begünstigen laut Studie soziale Unterstützung und ein flexibler Zeitspielraum. Philipp Noack macht den Studenten klar, dass Erfolg an der Universität von vielen verschiedenen Aspekten abhängt.
Materielle Ausstattung, was für Sachzwängen ist man auch gegeben, dass man darüber nachdenkt, wie viel Zeit hat man eigentlich, die man investieren kann, dass es auch strukturelle Ungerechtigkeiten gibt, wie die finanzielle Ausstattung im Studium. Und das ist vielleicht zum Beispiel, wenn man in einer Situation ist, wo man sehr viel Lohn arbeiten muss, um sich sein Studium finanzieren, es vielleicht auch keinen Sinn macht, sich mit Leuten zu vergleichen, die einfach viel mehr Stunden in ihr Studium stecken können, weil sie gar nicht arbeiten müssen.
Die Angebote der Hochschulallianz stehen Studierenden aller Fachrichtungen offen und sind eine Möglichkeit, im akademischen Kontext, aber nicht fachbezogen, zu diskutieren. Kaspar Floßdorf ist froh über den Austausch mit seinen Kommilitonen.
Ich würde gerne mich selbst dazu weiterbilden und auch andere Leute dafür so sensibilisieren, dass sie sich fragen, warum studiere ich und wie studiere ich und worauf will ich mit meinem Studium abzielen? Also was will ich später für einen Beruf machen, mit dem ich sage, ich habe ein zufriedenes, gutes Leben und ich helfe auch nicht nur mir selbst, sondern vielleicht auch noch anderen Menschen auf einer gesellschaftlichen Ebene.
Ein Beitrag von Isabel Stier über die University for Wellbeing und die Förderung mentaler Gesundheit. Zeltlager vor Hörsälen, Ausschreitungen mit Sicherheitskräften, pro-palästinensische Proteste an amerikanischen Universitäten halten weiter an. Am Wochenende musste die Polizei Protestcamps teilweise unter Einsatz chemischer Reizstoffe auflösen. Erneut wurden hunderte Protestierende dabei festgenommen. Die US-Regierung hat gestern dazu aufgerufen, auf Gewalt zu verzichten. Bei Campus und Karriere haben wir bereits in der vergangenen Woche berichtet über die Demonstrationen und über die Forderungen der Demonstrierenden, keine Waffenlieferungen an Israel und ein Ende des Gaza-Krieges. Viele von ihnen kritisieren Joe Bidens Israel-Politik, auch an der George Washington University in der amerikanischen Hauptstadt. Isabel Karras mit einem Stimmungsbild.
Der Statue von George Washington auf dem Vorplatz der Universität haben Studierende eine palästinensische Flagge umgehängt. Um den Hals ist eine Kufia, ein sogenanntes Palästinensertuch, gewickelt. Drumherum stehen Zelte, ein Protestcamp. Und 100 Menschen haben sich davor versammelt. Studierende von verschiedenen Unis aus der Stadt, erzählt die 25-jährige Anna, die selbst von der Georgetown University kommt.
Es gibt eine Gruppe, die an den Unis in D.C. Proteste organisiert. Ich bin hier, um die an der George Washington Uni zu unterstützen. Und natürlich die Menschen in den palästinensischen Gebieten, die so brutal angegriffen werden.
Mit diesem Sprechgesang fordern die Protestierenden, dass ihre Uni sich von Unternehmen trennen soll, die Verbindungen nach Israel haben. Ein junger Mann, 28 Jahre alt, der seinen Namen lieber nicht nennen will, erklärt das so.
Ich denke, es geht darum, wie viel junge Leute zahlen, um hier studieren zu können. Und dann wird ein Teil davon in Waffen investiert. Ich habe das Gefühl, dass gerade die Jüngeren sich an diesem militärisch-industriellen Komplex nicht mehr beteiligen wollen.
Viele Universitäten in den USA haben ihr Geld unter anderem am Aktienmarkt angelegt. Konzerne, die beispielsweise Waffen an Israel liefern, sollten davon nicht profitieren. Diese und andere Forderungen von Studierenden werden aktuell an Unis im ganzen Land immer lauter. Auf dem Campus von Harvard, Yale, an Universitäten in Austin oder Atlanta. Bei den Protesten wurden zuletzt mehrere hundert Menschen festgenommen. In Washington ist die Stimmung zunächst friedlich, aber angespannt. Die meisten hier wollen sich lieber nicht vor einem Mikro äußern.
Do not talk to media!
Do not talk to media!
Do not talk to media!
Der Angriff der Hamas auf Israel wird auf dem Campus in Washington nicht erwähnt. Weil sich jüdische Studierende von den Protesten bedroht fühlen, findet der Lehrbetrieb der New Yorker Columbia University größtenteils nur noch online statt. Die University of Southern California in Los Angeles hat ihre zentrale Abschlussfeier für die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen abgesagt. Solche Vorkehrungen findet der 28-Jährige, der in Washington demonstriert, sogar nachvollziehbar.
They have some valid concerns. There's been an uptick of antisemitism. I believe that this is not an attack on Jewish people, it's more an attack on a rogue government.
Es gebe wieder mehr Antisemitismus, sagt er. Der Protest, bei dem er dabei ist, sei jedoch kein Angriff auf jüdische Menschen, eher auf die US-Regierung. Das sieht auch Anna so. Präsident Joe Bidens Israel-Politik ist für sie entscheidend, wenn es darum geht, wen sie im November wählen wird.
So we're here to raise our voice and show.
Wir sind hier, um zu zeigen, dass wir in dieser Sache überhaupt nicht auf Bidens Seite stehen. Es ist schrecklich, dass der Senat gerade mehr Geld für Israel beschlossen hat. 12.000 Kinder wurden getötet und sie werden nicht aufhören, solange die USA sie unterstützen.
Daten vom Pew Research Center zeigen, nur etwa 7% der Amerikanerinnen und Amerikaner unter 30 befürworten, dass die USA Israel militärisch unterstützen. Für Joe Biden könnte das noch zum Problem werden.
I think that it's going to be difficult for people running right now to disregard the youth vote. They typically do anyway. But I think with the momentum that's growing, it's only going to get bigger.
Für beide Präsidentschaftskandidaten wird es schwierig, die Stimmen der jungen Leute zu ignorieren, sagt der junge Mann. Normalerweise würden sie das sowieso tun, meint er, aber aus seiner Sicht werden die Proteste dann nur noch größer werden.
Und das war Campus und Karriere an diesem Montag. Am Mikrofon verabschiedet sich Elena Hong.